Geschichte für euch, und diese Geschichte, die ist tatsächlich passiert, und zwar in einem Land, das nennt man Armenien. Habt ihr das schon mal gehört? Armenien? Noch nie? Oh, ist ein wunderschönes Land, haben Berge, haben hohe Berge, ist ein nicht ganz reiches Land, aber liegt auch mit am Meer, also ist ein wunderschönes Land. Aber in diesem Land gab es ein Erdbeben. Wer kann mir denn sagen, was das ist, Leon? Du weißt bestimmt, was ein Erdbeben ist, oder? Du weißt es nicht? Du weißt, was ein Erdbeben ist? Da fallen Steine. Genau so ist es. Bei einem Erdbeben, da fallen Steine. Aber wieso fallen denn die Steine? Das wackelt alles. Alles wackelt. Wackelt ihr mal mit mir? Ganz, ganz groß wackeln, 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 wackeln. Ja, genau. Noch viel mehr. Und das Problem ist, wir können wackeln. Ja, wir sind so gebaut. Unser Gott hat uns so geschaffen, dass wir wackeln können. Aber Steine und Gemäuer, ich glaube, die Gemeinde hier, die wäre auch nicht so gut, wenn die wackeln würde. Oder was meint ihr? Nee. Unsere Häuser sind nicht dafür gebaut, dass sie gut wackeln können. So ist das. Und das war in Armenien auch nicht der Fall. Es gab ein großes Erdbeben während der Schulzeit. Und diese eine Schule, die ist tatsächlich eingestürzt. Und als die Eltern erstmal sich selbst ins Freie gerettet hatten, haben sie sich alle aufgemacht und sind zu dieser Schule hingelaufen. Es war eine ganz kleine Schule, nicht so groß wie das, was ihr kennt, mit so und so viel Klassen. Es ist eine viel kleinere Schule gewesen, eine Dorfschule. Und als sie dorthin kamen, da war das Dach eingestürzt und sie hatten alle Hoffnung aufgegeben, hier noch irgendjemanden lebend zu finden. Aber ein Papa, der hat sich aufgemacht. Der hat nicht klein beigeben wollen. Der hat die Ärmel hochgekrempelt und einfach angefangen. Und er hat gesagt, und selbst wenn ich am Ende die traurige Gewissheit habe, solange wie ich nicht weiß, dass es anders ist, glaube ich daran, dass mein Kind lebt und ich werde alles dafür tun. Die Leute, die drumherum standen, haben zu ihm gesagt, hör auf, das hat keinen Sinn, das hat keinen Zweck, wir wollen es gar nicht sehen, das wird furchtbar sein, was du entdeckst. Aber er hat weitergegraben, er hat weitergeschuftet. Er hatte keine Handschuhe, irgendwann haben die Hände geblutet. Er hat alles gemacht, was er konnte. Und tatsächlich, nach ein paar Stunden, hört er klopfen. Hört ihr das? Das war jetzt ich, aber damals war er das nicht. Er hat genau gehört, da klopft jemand. Dann gräbt er weiter und gräbt weiter und gräbt weiter, bis er zu einem Hohlraum kommt, wo die Kinder drin waren und die Lehrerin. Und es ist tatsächlich passiert, die hatten sich irgendwo wahrscheinlich in den Keller runtergegangen, was nicht zusammengestürzt ist, sodass alles oben drüber, das lag platt, da hatte man nicht gedacht, dass da irgendwas noch sein könnte, sodass er, als er den Keller freigeräumt hatte, konnten die Kinder rauskommen und waren an der Stelle tatsächlich unverletzt. Und sein Kind hatte zu den anderen gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen sollen, denn der Papa hatte diesem Kind versprochen, immer für ihn da zu sein oder für sie und ihn nie alleine zu lassen und sich alles, was möglich ist, dafür zu unternehmen, dass es diesem Kind gut geht. Wisst ihr was? Ich glaube, wir alle haben so einen Papa. Mehr noch als so einen Papa. Denn hier ist gar nicht nur die Rede von einem leiblichen Papa, sondern wir haben alle einen Papa im Himmel. Einen Papa im Himmel. Und der hat auch uns allen versprochen, alles, was irgendwie möglich ist, für seine Kinder zu unternehmen, dass wenn wir mal in Schwierigkeiten landen, gell Fräulein, wenn wir mal in Schwierigkeiten landen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass er kommt, um uns zu helfen. Genau. Und er hat seinen Sohn geschickt, damit wir alle ewig leben können. So viel hat er gegeben, sich selbst hingegeben, um uns allen das Leben zu schenken. Ich wünsche euch, dass wenn ihr mal in schwierige Situationen geratet, ja, wenn das Leben mal richtig hart ist, ganz blöd, dass ihr dann auch wisst, ihr habt einen Papa, mehr noch als den biologischen, ihr habt einen Papa im Himmel und der will alles für euch geben, damit ihr zu ihm kommt und das ewige Leben habt. Genau, unseren Gott. Ich freue mich, dass ihr hier vorne bei mir wart. Ich wünsche euch jetzt, dass ihr gut aufpasst bei der Predigt, denn heute geht es um Dinge, die ihr alle gut kennt. Könnt ihr gespannt sein. Wird nicht kompliziert werden, versprochen. So, und noch nicht wissen, dass sie ganz brav sein müssen. Das bedeutet, dass wir kleine Kinder haben. Sogar noch mehr. Wenn sie jetzt nicht unsere Gegenwart sind, dann werden sie auch nicht die Zukunft sein. Sie sind jetzt schon mitten unter uns und wir freuen uns über sie. In den allermeisten Fällen. Habt keine Angst. Mein Papa holt uns hier raus. Habt keine Angst. Mein Papa holt uns hier raus. Für uns ist es vielleicht heute nicht das Erdbeben, was uns zu Sorgen bereitet. Für uns ist es vielleicht andere Nachrichten, die uns erreichen. Seuchen. Krieg. Und manchmal ganz persönliches Leid. In Lukas 21, Vers 7 bis 11, möchte ich ganz kurz vorlesen, denn es gibt bestimmt viele, die sich Sorgen machen, die die Zeitung lesen, die Dinge hören und sich fragen, was wird hier bloß passieren? Und im Lukas-Evangelium, 21. Kapitel, Vers 7 bis 11, steht Folgendes. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, und hier ist von Jesus die Rede, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben, hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Aber der alles entscheidende Satz, der steht in Vers 28. Lukas 21, Vers 28. Hier heißt es, nach all diesen Dingen, die in der Welt passieren, wenn aber all dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja, wir leben in einer Zeit, in der wir uns Sorgen machen. Wir leben in einer Zeit, in der es viele Gründe gibt, auch sich unsicher zu fühlen. Aber dieser letzte Satz, der drückt etwas aus, was auch in dieser Kindergeschichte ganz zentral ist. Habt keine Angst. Unser Papa, der holt uns hier raus. Ich möchte heute zur Kindersegnung über diese Beziehung, dieses Vertrauen von Mensch und Gott sprechen. Und darüber, inwiefern sich dieses Bild für mich komplett geändert hat, als ich Papa wurde. Und ich bin es noch nicht allzu lange und möchte mit euch über diese Erfahrungen sprechen und diese Erfahrungen auf unser geistliches Leben übersetzen und gucken, ob die Kinder uns etwas voraus haben oder wir den Kindern. Denn in einem Kapitel, das überschrieben ist mit der Überschrift Jesus und die Kinder, Und dass immer zur Kindersegnung herangezogen wird, heißt es wie folgt. Und jeder, der eine Bibel hat, darf mit mir gemeinsam aufschlagen, das Markus-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 13 bis 15. Markus 10, Verse 13 bis 15, Jesus und die Kinder. Und ich glaube, wir können eine ganze Menge von unseren Jüngsten lernen. Und ich glaube, das wusste auch schon Jesus. Markus 10, Vers 13 bis 15 lautet wie folgt. Und sie brachten Kinder zu ihm. An dieser Stelle schreibt Lukas kleine Kinder zu ihm. Wir können also davon ausgehen, dass diese kleinen Kinder in Begleitung waren, dass sie mit ihren Eltern kamen, dass sie vielleicht zum Teil getragen werden mussten. Gar nicht so anders, als wir das eben gerade bei der Kindergeschichte erlebt haben. Sie brachten bei Lukas kleine und hier im Markus-Evangelium einfach nur Kinder zu ihm und gemeint ist Jesus, damit er sie anrühre. Wieso seid ihr heute Morgen hierher gekommen? Um etwas zu erfahren, um etwas zu lernen, um Menschen zu treffen. Und all das hat seine Bedeutung. Oder um angerührt zu werden. Ich persönlich finde, dieses angerührt werden von Gott hat doch eine ganz besondere Bedeutung. Es geht über mein Verständnis hinaus. Es geht über mein Intellekt hinaus. Ich muss nicht super klug sein, um dem dort vorne zu folgen, mit dem, worüber er spricht. Nein, ich kann mich anrühren lassen. Ich darf erleben, dass Gott mich anspricht. Dass das mich berührt. Dass irgendetwas davon für mich nachvollziehbar ist, und ich das übersetzen kann in mein ganz persönliches eigenes Leben. Sie brachten ihre Kinder zu einer tatsächlichen Berührung. Ich frage mich heute manchmal, wenn ich an Jesus denke, ginge es mir darum, ihn zu berühren, anzufassen? Und das macht doch durchaus Sinn, wenn wir mal kurz darüber nachdenken, dass wir normalerweise Gott nicht direkt sehen können. Gott auch nicht direkt hören können, aber vor allen Dingen ihn auch nicht berühren können. Das ist so die letzte Dimension, die eine Person direkt zu einem bringt. Wir können uns sehen über eine gewisse Entfernung. Wir können uns hören über noch viel mehr Entfernung, übers Telefon. Da können schon zig Kilometer zwischen uns liegen. Aber um sich berühren zu können, muss man ganz, ganz nahe kommen. An dieser Stelle geht es also darum, diese Beziehung, dieses zu Gott kommen, so nah wie irgend möglich zu gestalten. Und das wollen die Eltern an dieser Stelle schon für ihre Jüngsten. Die Jünger aber fuhren sie an. Und meine letzte Kindersegnung ist noch gar nicht so lange her. Und da habe ich schon drüber nachgedacht. Was bedeutet das? Können wir manchmal auch im Weg stehen? Und ja, wir können immer im Weg stehen. Jeder von uns kann entweder behilflich sein oder auch manchmal mitten im Weg stehen und ein Hindernis sein. Ich hatte erst vor kurzem auch wieder den Fall, dass wie so oft sich über die Kinder geärgert wird, die zu laut sind. Natürlich, wir wollen hier einen Gottesdienst erleben. Wir wollen erleben, dass Gott uns anspricht, mich berührt. Da ist es schon manchmal schwierig, wenn ich abgelenkt bin, wenn zu viel um mich herum passiert. Und trotzdem war das keine alte Person. Es war noch ein ganz junger Mensch. Und er meinte, und ich kann das auch gut nachvollziehen, denn er will ja berührt werden, meinte, es wäre vielleicht gut, wenn die Kinder nur in unserem, ich nenne das immer Aquarium sind, in unserem Mutter-Kind-Bereich, der mit einer Glasscheibe akustisch isoliert ist, sodass die Lautstärke etwas erträglicher ist. Aber wenn die Kleinsten unter uns nicht das Gefühl haben, hier mitten unter uns ihren Platz zu haben, dann ist das gar nicht so leicht. Das setzt sich irgendwann auch ein Stück weit fest. Aber nicht nur als Gemeinde können wir manchmal im Weg stehen, auch ganz persönlich. Und bei einem letzten Besuch hat mir eine Person erzählt, dass sie von ihrer Mutter früher geschlagen wurde. Ganz schlimm. Und jetzt, wo die Mutter alt ist und immer noch bei ihr ist, denkt sie manchmal, es wäre gut, wenn jemand die Mutter schlägt, denn vielleicht hört sie ja auf diese Sprache. Sie trägt eine unglaubliche Last mit sich rum. Eine unglaubliche Last. Weil ganz oft machen wir dasselbe wieder, wie das, was uns mal gemacht worden ist. Selbst wenn uns das am Anfang nicht gefallen hat, wir Menschen sind an der Stelle nicht immer auf dem besten Weg. Wir können einander im Weg stehen. Und das hinterlässt Spuren. Die Jünger stehen diesen Kindern im Weg. Sie fahren sie an, vielleicht durch Worte. Aber Gott will dieses Muster, ich tu dir, wie du mir, durchbrechen. Er sagt nicht länger Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er sagt, hier muss etwas Neues beginnen. Und bei jedem Kind, das geboren wird, beginnt etwas Neues. Und wir sind immer herausgefordert, vor allen Dingen als Eltern, vielleicht über manches meiner Vergangenheit hinwegzusteigen und mich verändern zu lassen von Gott und mir die Kraft schenken zu lassen, nicht dasselbe zu tun, was mir getan wurde, sondern vielleicht aus der Erkenntnis heraus zu leben und das Beste für mein Kind, für unsere Kinder zu wollen. Jesus geht uns hier voran. In Vers 14 heißt es, als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Kommt her, haltet sie nicht auf. Und er sagt dann noch dazu, denn solchen gehört das Reich Gottes. Kindern gehört das Reich Gottes. Wenn ich an der Stelle ganz kurz innehalte und darüber nachdenke, was Jesus hier sagt, dann sagt er, diese Kinder, die eigentlich nicht würdig sind, sie können keinerlei Leistung vorweisen. Sie haben nichts dafür gemacht. Sie haben noch keine großartigen Dinge vollbracht. Sie haben noch nicht aufgehört mit Dingen, die sie später erst anfangen werden. Und wir alle wissen, wovon wir sprechen. Denn wir als Erwachsene haben schon mit ganz vielen Dingen aufgehört, die wir lieber irgendwann einmal gar nicht erst angefangen hätten. Nein, sie haben nichts verdient. Aber ihnen gehört das Reich Gottes. Denn sie haben uns eine Sache komplett voraus. Kinder versuchen nicht immer, sich zu revanchieren. Sie versuchen sich nicht immer erkenntlich zu zeigen. Sie versuchen nicht quid pro quo, wenn der eine mir etwas tut, dann muss ich mich auch wieder für den anderen einsetzen. Wenn ich dich zum Kaffee einlade, dann macht sich mein Gegenüber wahrscheinlich Gedanken, oh Mist, jetzt muss ich ihn auch irgendwann zum Kaffee einladen. Denn naja, das ist so einseitig, das fällt uns ganz schwer. Beschenkt werden und sei es auch nur beschenkt werden von Gott, spricht manchmal auch etwas in uns ein, wo wir meinen uns erkenntlich zeigen zu müssen. Aber er sagt, an dieser Stelle haben uns Kinder etwas voraus. Denn ihnen gehört nicht einmal, sondern ihnen gehört schon das Reich Gottes. Und er sagt an dieser Stelle noch eine Erklärung, die zum Beispiel im Matthäus-Evangelium fehlt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie, legte die Hände auf sie und segnete sie. Für mich ist das wirklich eine unglaublich berührende Szene. Jesus kümmert sich um die, die eigentlich noch gar keinen Wert haben. Die Kindersterblichkeit damals war unglaublich groß. Manchmal zählte man Kinder unter einem gewissen Alter gar nicht mit, weil man nicht davon ausgehen konnte, dass sie alt werden. Jesus herzt sie, legt die Hände auf sie und segnet sie und sagt, ihnen gehört das Reich Gottes. Wenn ich das auf mein Leben übertrage, und an der Stelle kann ich nur von dem bisschen erzählen, das ich bisher erlebt habe. Viele von euch sind mir eine ganze Menge voraus. Viele von euch haben Kinder, die sind viel älter, die erleben schon Bereiche und Entwicklungsstadien, die meinem noch lange verwehrt sind. Aber wenn ich schon mal auf meinen Kleinsten schaue, dann merke ich an vielen Stellen, dass ich vieles von ihm lernen kann. Wenn Micha Schmerzen hat, und momentan liegt er mit Fieber und Husten zu Hause, wie meine Frau, sie hat auch Fieber und hustet. Aber wir waren schon beim Arzt, das ist kein Corona, das ist eine Grippe. Wenn er fiebrig ist und Schmerzen hat, dann ist er ganz knuddelig. Dann kann man ganz nah bei ihm sein. Versucht ihn mal, wenn er gesund ist, zu umarmen. Er wird euch an Haaren ziehen und Wege finden, aus dieser Umarmung rauszukommen. Aber wenn er Schmerzen hat, wenn es ihm nicht so gut geht, dann ist er ganz nahe. Dann will er nie weggelegt werden. Er will ganz nah bei euch bleiben. Sind wir so auch? Wenn wir Schmerzen empfinden, wenn wir krank sind, wenn wir merken, in meinem Leben ist nicht alles gut, suchen wir diese Nähe unseres Gottes, unseres Vaters und wollen gar nicht von ihm weggehen? Ich glaube, hier kann ich von meinem Kleinsten lernen. Micha hat bereits das Alter erreicht, wo Erziehung beginnt. So Wörter wie Stopp und Nein müssen jetzt schon ganz klar und deutlich artikuliert werden. Die Sache ist die, wenn er irgendetwas tut und sei es nur an den Orchideenwurzeln zu ziehen, bevor die ganze Orchidee runterfliegt und wir sie noch nicht auf den höchsten Schrank verbannt haben, dann kommt dieses Stopp und dieses Nein und dann schaut er uns an, grinst und sieht. Aber auch bei Erfolgserlebnissen, wenn wir ihn mal hinstellen und er schon einen tapsigen Schritt gehen kann. Und mein Kleiner ist richtig schwer, der hat mittlerweile knappe 11 Kilo drauf. Das hilft beim Laufen nicht immer. Da ist man manchmal langsamer. Auch bei Erfolgserlebnissen sucht er gleich den Blickkontakt. Er will sich freuen. Er will, dass sowohl bei den Dingen, die nicht funktionieren im Leben, wie bei den Dingen, die ganz wunderbar sind, da sucht er den Blickkontakt zu uns Eltern. Ist das bei uns auch so? Wenn wir ehrlich sind, kennen wir doch auch diese Situation, wo wir vor irgendeiner Entscheidung stehen, wie mein Kleiner. Eigentlich wissen wir, das ist nicht gut. Wir grinsen vielleicht nicht dabei, vielleicht grinsen wir auch dabei, ich weiß es nicht, aber wir ziehen auch da dran. Aber meistens sind wir Erwachsene an der Stelle viel schlimmer. Wir gehen erstmal in eine andere Richtung. Wir wollen gar nicht, ich will euch gar nicht sehen. Ich schäme mich, ich kann euch nicht mehr in die Augen blicken. Mein Kleiner ist sowohl in den guten Dingen wie in den schlechten Dingen noch. Das wird sich ändern. Aber noch sucht er unsere Reaktion. Noch kann er dadurch feststellen, okay, wenn ich etwas falsch mache, dann finden wir das nicht gut, was er getan hat, lieben ihn aber trotzdem. Ich glaube, das ist bei Gott nicht anders. Er findet nicht gut, wenn wir Dinge tun, von denen wir wissen, wir sollten sie nicht tun. Aber er liebt uns trotzdem. Natürlich. Ganz klar. Micha hat auch ein absolutes Vertrauen. Wenn wir ihn an den Händen führen. Und am Anfang haben wir noch gezeigt, wo es hingehen soll. Mittlerweile lenkt er schon uns. Und auch das ist vielleicht mit unserer Beziehung und Gott manchmal nicht anders. Anfänglich lassen wir uns ganz darauf ein und lassen uns führen. Und später sind wir vielleicht manchmal doch eher damit beschäftigt, dass wir meinen, Gott sagen zu müssen, was er jetzt gerade zu tun hat. Manchmal kommen wir uns doch vor wie das Bodenpersonal von Gott, was eben sieht und hört und ihm sagt, was jetzt dran wäre und was wir jetzt brauchen und was jetzt gut wäre. Das ist bei unserem Kleinen gar nicht so viel anders. Aber wenn wir ihn dann hinstellen und die Tina ist vor mir und ich bin auf dieser Seite, dann lässt er sich fallen. Er geht diesen einen Schritt und wirft sich in die Richtung, weil er doch weiß, wenn er dann fällt, dann heben wir ihn auf, dann halten wir ihn, dann tragen wir ihn. Wenn ich das auf das Glaubensleben übersetze, dann ist doch der Glaube die Gewissheit, dass der nächste Schritt, den ich gehe, dass der trotzdem trägt. Aber ich habe nicht die Gewissheit, die Fähigkeit und die Kraft, sondern ich verlasse mich darauf, dass da jemand mit mir ist, der hinter den Dingen steht, die ich tue. Sind wir an der Stelle noch wie ein Kind, was diesen Schritt geht und voller Vertrauen sagt, mein Papa ist da, er hilft mir? Oder sind wir schon so erwachsen, dass wir uns überlegen, wie sind die Chancen? Oh, wie schätze ich mich ein? Schaff ich das? Und wenn ich das nicht kann, will ich diesen Schritt wirklich machen? Denn ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich glaube, auch in der Hinsicht sind uns Kinder manchmal voraus. Ich sage nicht, dass wir nicht auch unseren Verstand benutzen sollten. Auf jeden Fall. Den hat uns Gott gegeben. Aber ich glaube, manchmal sind wir als Erwachsene doch sehr vernünftig und trauen eher auf meine eigene Stärke als auf die Stärke Gottes. Und wenn Paulus sagt, ich will mich meiner Schwachheit rühmen, denn in den Schwachen ist Gott mächtig, dann drückt er doch aus, dass wir Gott vor allen Dingen dort erleben, wo wir nicht mehr diejenigen sind, die für Erfolg und Misserfolg alles tun, sondern wo wir merken, ich tue mein Bestes, aber ich weiß, ohne den Segen Gottes ist das alles umsonst und haben wir alles umsonst gemacht. Wieso gibt es am Anfang so viele Regeln? Und auch da ist mir unser Kleinster ein gutes Vorbild. Es gibt so viele Gebote und Verbote. Hinter all dem verbirgt sich hoffentlich auch in unserem Leben die Gewissheit, dass einer genau weiß, was gut für mich ist. Wenn ich an unseren Jüngsten denke, dann hoffe ich, dass er irgendwann mal so alt wird, dass er merkt, ja, tatsächlich, die haben sich irgendwas dabei gedacht und die haben diese Gebote nicht aufgestellt, damit es ihnen gut geht, sondern damit es mir gut geht. Wie ist das bei uns? Betrachten wir die Gebote Gottes aus dem Gesichtspunkt, dass da jemand weiß, was für mich gut ist? Oder versuchen wir noch, über die Gebote Gottes irgendjemanden zu befriedigen, obwohl wir eigentlich gar nicht verstanden haben, dass sie für uns sind? Ich glaube, an der Stelle stehen wir alle in einem Prozess. Ich glaube, an der Stelle sind wir gar nicht so viel weiter wie Kinder. An mancher Stelle müssen wir alle wachsen und tun es auch unser Leben lang. Aber die Erkenntnis, dass hinter diesen Geboten jemand steht, der uns liebt und uns Leben im Überfluss schenken möchte. Diese Erkenntnis ist nicht etwas, was ich euch beibringen kann, sondern das müsst ihr erfahren und erleben. Und dann werdet ihr diese Gebote mit einem ganz anderen Blick betrachten. Nur Gott ist selbstlos. Ich bin es nicht. Aber ich hoffe, dass ich ein Stück weit wachsen kann und auch, dass uns unsere Jüngsten die Dinge verzeihen, wenn sich eben manchmal doch herausstellt, dass wir Dinge um unseretwillen getan haben und nicht um ihretwillen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Dieser Satz richtet sich an uns Erwachsene. Wir können darüber nachdenken. Wir können uns die Frage stellen, worin liegt meine Kindschaft? Was will Gott mir hier sagen? Ich glaube, und darüber werde ich das nächste Mal predigen, dass in dieser Beziehung, in dem Wort Abba, das so eine persönliche Komponente zum Ausdruck bringt, was aramäisch ist und für Vater steht, aber einen besonderen Bezug, liebender Vater, das ganz direkt gegenüberliegende Vater, da wird dieses Wort Abba gebraucht. Ich glaube, dass in dieser Beziehungskomponente, in dieser Kindschaft eine ganz große Bedeutung für uns liegt. Ich glaube, in mancher Hinsicht sollten wir nie erwachsen werden. In mancher Hinsicht tut es uns gut, Kind zu bleiben. Auch wenn Paulus sich nicht zurückhält, sich Knecht zu nennen. Er nennt sich Knecht Christi oder Diener Christi wird es oft übersetzt, Doulos Christos. Aber er macht das nur, weil er weiß, dass er seine Kindschaft schon empfangen hat. Und wenn ihr eure Kindschaft schon empfangen habt, also wisst, dass euch euer liebender Gott dieses Leben schenkt, dann könnt ihr auch Knechte werden, nicht im Sinn einem Knecht, einem Herrn, der euch irgendetwas auferlangt oder auferlegt, was ihr nicht tun wollt, sondern Knecht im Sinne von Paulus weiß sich als Kind und weil er diese Sicherheit hat, kann er auch anderen ein Diener sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Manchmal versuchen wir zu dienen, bevor wir überhaupt eigentlich unseren Wert von Gott schon zugesprochen bekommen haben. Dann sind wir mit uns beschäftigt und nicht mit dem Nächsten. Jesus sagt, es ist genau andersrum. Lass dir die Kindschaft zusprechen und werde dienender. Und mach es aus deinem Herzen heraus und nicht, weil du dir etwas erarbeitest. Das, was du dir erarbeiten willst, das hast du schon längst. Mach es wirklich für den Nächsten. Lasst es uns für unsere Jüngsten tun. Lasst uns als Gemeinde ihnen auf ihrem Weg helfen. Lasst uns dabei nicht mit uns beschäftigt sein oder mit der Frage, wie bin ich früher behandelt worden, sondern lasst uns neu aufeinander zugehen und einander dienen. Nicht, weil wir uns etwas erarbeiten, sondern weil wir schon etwas bekommen haben. Wir, wenn wir Kinder sind, Kinder Gottes, uns gehört das Himmelreich. Das ist, was Jesus uns zuspricht. Ich hoffe, dass es euch alle zu Dienern macht, so wie Paulus gedient hat, und dass uns das berührt, was Jesus hier uns mitgibt. Amen. Kindersegnung durchzuführen und habe noch ein paar Gedanken, die ich mit auf den Weg gebe. Ich fange mal, Frieda, bei deiner Kleinen an. Du hast dich entschieden, deine süße Pia zu nennen. Und ich habe mal nachgeschaut und mir ein paar Recherchen angestellt. Ich habe festgestellt, dass Pia von Pius aus dem Lateinischen kommt. Und wie immer, ein Name hat Bedeutung. Und an der Stelle kannst du ganz getrost sein. Ihr habt es wahrscheinlich eh überblickt, wahrscheinlich mehr als meine Eltern, die mir den Namen Jakob gegeben haben. Was Lügner, Betrüger oder Fersenhalter heißt, was ich in der dritten Klasse festgestellt habe und seitdem nur noch mit meinem zweiten Namen angesprochen werden wollte, weil ich das gar nicht cool fand. Aber du hast deine Tochter Pia genannt. Und Pia kommt vom Lateinisch Pius, gütig, fromm oder gottesfürchtig, liebevoll, wunderbar. Das ist also eine Tugend, etwas, was deiner Kleinen hoffentlich nicht nur ein schöner Name ist, sondern zu einer Charaktereigenschaft wird. Wunderbar. Katharina und Andreas, ihr habt euren Kleinen den Namen Elian gegeben. Und auch da habe ich natürlich nachgeschaut und erstmal geguckt und hier hat mir auch das Griechische dann auch geholfen. Elian kommt von Helios, dem Griechischen oder Altgriechischen. Und Helios bedeutet so etwas wie strahlend. Und ich kann euch und uns allen nur wünschen, dass euer Kleiner zu einem richtigen Strahlemann wird. Gell? Dass wir alle uns freuen können, wenn wir dich sehen und du zu einem ganz vergnügten, wunderbaren Strahlemann wirst. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit und wenn wir ein Stück davon Abglanz sind, dann können auch wir mit den Strahlen, mit dem, was Gott uns geschenkt hat und wir wiedergeben, anderen Menschen Freude bereiten. Und ich wünsche euch, dass das bei eurem Elian genauso klappt. An der Stelle kommen wir auch schon zu den Segensversen. Als ich euch gefragt habe, ob es da etwas gibt, habt ihr euch Gedanken gemacht. Und wir sind bei zwei wunderschönen Versen gelandet und beide sprechen mich persönlich ganz stark an. Der Segensvers für die Pia steht im Römer Kapitel 8, Verse 38 und 39. Und hier heißt es: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte und Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Frieda, du hast dich dafür entschieden, deiner Pia diese Liebe Gottes mitzugeben, die alles trägt, weil Gott Liebe ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns als Gemeinde genauso wünschen dürfen. Katharina und Andreas, ihr habt euch dafür entschieden, dem Elian einen Vers mitzugeben aus Jeremia, dem 29. Kapitel, Vers 11. Und dieser Vers, der hat es in sich. Der ist wie, ich weiß nicht, ich habe noch nie Lotto gespielt, aber so und so viel Richtige im Lotto, ich kenne mich da leider nicht aus. Und hier heißt es: Denn ich weiß wohl, was Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und wenn ich diesen Vers mal übersetze in das ganz Persönliche für den Elian, dann heißt es, spricht der Herr: Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über dich habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe Zukunft und Hoffnung. Ich wünsche euch, dass beides in dem Leben eurer kleinsten Realität wird. Dass ihr das erleben könnt. Dass das die Kleinsten berührt, genauso wie uns, als die, die wir sie begleiten. Und jetzt darf ich die ganze Gemeinde bitten, zum Gebet mit aufzustehen. Und wenn noch Angehörige mit nach vorne kommen wollen und sich mit zur Familie stellen wollen, dann da seid auch ihr alle eingeladen, mit nach vorne zu kommen. Und die zwei Kleinsten, die kommen mal hier mit zusammen. Genau. Und ihr könnt euch alle außen mit rumstellen. Komm mal her. Ich weiß nicht. Super. Okay. Dann wollen wir beten. Himmlischer Vater, wir stehen vor dir und bringen dir unsere Jüngsten in deine Arme, die du ausstreckst, weil du möchtest, dass alle zu dir kommen. Du willst sie anrühren, du willst sie umarmen und du willst sie segnen. Herr, ich bitte dich aus ganzem Herzen, dass du mit unseren Jüngsten, mit der Pia und mit dem Elian bist, dass du sie begleitest auf ihrem Weg, dass du sie segnest, dass du ihnen Vater bist. Denn das ist das Wichtigste, was wir haben, dich als Vater im Himmel, der immer zu uns steht und der uns hier aus unseren Situationen herausholt. Herr, ich bitte dich, dass du uns als ganze Gemeinde hinter ihnen stehen lässt, dass wir ihnen nachgehen, auch dann, wenn sie manchmal Dinge tun, die wir vielleicht nicht so gut finden. Ich bitte dich für ihre Familien, dass die Eltern voller Liebe dich widerspiegeln können, dass sie voller Geduld auch dann da sind, wenn es manchmal ganz, ganz schwierig ist. Dass sie, wenn sie einmal so groß und alt werden, dass sie sich auch entscheiden können für dich, dass sie einen Gott erleben, der ganz wunderbar in ihr Leben spricht, der sie liebt, schon immer getragen hat und auch bis zum Schluss tragen möchte. Ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du den Weg des Glaubens, den du mit ihnen beginnen wirst, wirklich zu seinem Ende führst und dass du uns alle, Eltern wie Gemeinde, ein Segen sein lässt in ihrem Leben. Hab Danke dafür. Amen. Alles Gute.